Die sichere Wiesen ist ein Zusammenschluss von Frauenprojekten und die betreiben gemeinsam immer während des Oktoberfests eine Anlaufstelle dort auf dem Oktoberfest für Mädchen und Frauen, die in irgendeiner Weise verunsichert sind.
Hi und herzlich willkommen zum Survivor Queen Podcast, der Podcast für Opfer, Betroffene und Überlebende von sexualisierter Gewalt. Dieser Podcast ist voll mit Mutmachgeschichten von ganz vielen tollen und starken Survivor Queens und außerdem voll mit Tipps und Tricks von Experten und Expertinnen aus dem Bereich Traumaaufarbeitung und vielem mehr. Ich bin Mai Nguyen, deine Host von diesem Podcast und ich wünsche dir viel Inspiration beim Hören. Der Frauennotruf. Irgendwie kennen den Begriff alle, aber was genau ist der Frauennotruf eigentlich? Welche Leistungen verbergen sich dahinter? Kann man da wirklich einfach nur anrufen? Du hörst schon, nein, da gibt's noch so viel mehr. Und genau darüber spreche ich in der heutigen Folge mit Cordula Weidner vom Frauennotruf München.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute die Cordula Weidner bei mir im Podcast und wir werden über den Frauennotruf in München sprechen und über Wendo. Was das genau ist, verraten wir euch später noch. Erstmal hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, Cordula.
Ja, hallo. Schön, dass ich da sein kann.
Ich freue mich total, dass das geklappt hat mit uns beiden. Das war ja aufregend, bis wir zu dieser Aufnahme hier gelandet sind. Aber ich glaube, umso schöner wird's.
Okay.
Magst du noch kurz was zu dir erzählen?
Also, ich heiße Cordula Weidner. Ich bin seit etwas mehr als 20 Jahren, arbeite ich in der Beratungsstelle Frauennotruf München. Und mein Arbeitsbereich oder mein Arbeitsschwerpunkt liegt in der Prävention. Wir haben ja sowohl Beratungsangebote als auch Präventionsangebote. Und da bin ich verantwortlich für die Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungskurse Wendo für Frauen. Wendo-Trainerin bin ich schon länger, also seit etwa 35 Jahren. Und liebe diese Arbeit nach wie vor, trotz der langen Zeit, in der ich die mache. Und das ist ja auch nochmal eine Aussage, ne, dass das jetzt nichts ist, wo ich das Gefühl habe, das ist halt so ein Job, den ich mache, sondern ich mache das wirklich gerne.
Und das kann ich sehen. Du strahlst gerade beim Erzählen.
Also ich denke mal, frag mich doch einfach Sachen. Es gibt einfach viel zu erzählen und du hast jetzt einfach so die Struktur so ein bisschen da, auch die Fragen von den Frauen vorab und an denen würde ich mich gerne entlanghangeln.
Sehr, sehr schön, das machen wir so. Also, ich habe genau schon ein paar Fragen eingesammelt und dann lass uns mal schauen, wo wir landen. Wir haben beschlossen, dass wir mit dem Frauennotruf starten. Da wäre einfach mal schön zu hören, was genau ist denn eigentlich der Frauennotruf und mit was kann man sich an den wenden?
Also Frauennotrufe gibt es ja in sehr vielen Städten in Deutschland. Und entstanden sind die ursprünglich so, ich würde mal sagen, Ende der 80er Jahre, einfach weil damals klar war, es gibt keine wirklich spezialisierte Beratung zum Thema sexuelle Gewalt für Frauen. Natürlich war das damals auch nochmal so eine Zeit, wo im Gegensatz zu jetzt das auch in der Gesellschaft und gerade auch in den Kommunen zum Beispiel bei den GeldgeberInnen nicht so verankert war, dass sowas einfach existenziell notwendig ist, dass es da ein Angebot gibt. Das hat sich mittlerweile geändert, aber damals war das so, das wurde in den Anfängen immer getragen von Ehrenamtlichen und das war in erster Linie eine Telefonbereitschaft. Daher kommt auch dieser Name mit dem Notruf. Und es gibt immer noch so Symbole bei einzelnen Frauennotrufen, wo so ein Telefon mit drauf ist. Das hat sich natürlich im Laufe der Jahre und Jahrzehnte enorm ausgeweitet. Aber so eine telefonische Bereitschaft, dass Frauen einfach anrufen können, wenn sie sexualisierte Gewalt erfahren haben, um sich zu informieren, um sich zu entlasten. Das ist nach wie vor ein ganz wichtiges Angebot von allen Frauennotrufen. Jetzt speziell in München ist es so, dass sich, ich meine, das ist schon auch stellvertretend für viele andere Frauennotrufe, dass sich dann die sowohl die Finanzierung, ne, am Anfang mussten wir immer bangen, kriegen wir im nächsten Jahr nochmal irgendwie eine Finanzierung hin. Auch das ist etwas, das ist übrigens bei einzelnen Frauennotrufen, gerade auf dem Lande, immer noch so. Man soll es nicht glauben, aber es ist tatsächlich so. Mhm. In anderen Städten, in größeren Städten ist es mittlerweile, gehört es längst so zur Stadtkultur und zu einem psychosozialen Standard, den Städte bereitstellen und Kommunen für Frauen, genauso wie es Beratungsstellen für alles andere auch gibt. Im Zuge dieser Entwicklung wurde das natürlich dann ausgeweitetes Angebot, also von einer rein telefonischen Beratung hin zu ganz vielen anderen Sachen, die da passieren. Bei uns in München ist es so, dass wir natürlich nach wie vor telefonisch relativ gut erreichbar sind, also Montag bis Freitag und zwar jeweils auch von morgens bis 21 Uhr. Dann darüber hinaus gibt es aber auch natürlich persönliche Beratung und nicht nur für Betroffene, sondern auch für Angehörige, für Fachkräfte, einfach zum Thema sexualisierte Gewalt.
Das ist ja cool, das wusste ich nicht.
Ja, das ist einfach schon lange so bei uns. Es gibt Frauennotrufe, gerade in kleineren Städten oder auf dem Land, wo nicht nur sexualisierte Gewalt abgedeckt ist durch diese Beratungsstellen, sondern auch häusliche Gewalt. Das heißt, es ist tatsächlich auch nochmal so ein Not- und Bereitschaftstelefon, gerade bei häuslicher Gewalt, wo es ja manchmal brennt. Oder es gibt Frauennotrufe, die betreiben auch zusätzlich lokal Frauenhäuser oder sonstige Schutzeinrichtungen für Frauen. Das ist in München ein bisschen anders. Wir sind eine Großstadt. Wir haben einfach ein ganz großes und sehr aufgefächertes Angebot. Bei uns ist es so, dass unsere Einrichtung, also der Frauennotruf, sich spezialisiert hat auf den Bereich häusliche Gewalt überwiegend. Und Kolleginnen machen einfach den ganzen Entschuldigung, das habe ich mir versprochen. Genau. Mhm. Kolleginnen haben sich spezialisiert auf häusliche Gewalt und der Frauennotruf München ist zuständig für alles rund um sexualisierte Gewalt. Okay. Es gibt manchmal so Überschneidungen natürlich, aber in so einer Großstadt, wo einfach auch sehr, sehr viel Bedarf ist und sehr viel Nachfrage, macht es auch Sinn, dass sich dann diese Themen auch so aufgeteilt haben und wir arbeiten natürlich mit den Kolleginnen auch zusammen und die mit uns. Mhm. Vielleicht noch ein bisschen was zu unseren Angeboten. Also neben telefonischer und persönlicher Beratung ist es so, dass wir auch zum einen so eine begrenzte Anzahl von Therapieplätzen haben. Das war, glaube ich, auch eine Frage von deiner Leserinnen oder Followerinnen, wobei die sind natürlich sehr begrenzt, die Plätze. Die werden vorgehalten für Frauen, die eine Therapiesperre haben zum Beispiel, weil sie bereits mit der Kasse einfach so und so viele Stunden bewilligt gekriegt haben und die Kasse sagt, so jetzt zahlen wir erstmal nicht. Ne, so. Und natürlich arbeiten wir auch mit Therapeutinnen extern zusammen. Also das, was bei uns auch passiert, ist Therapievermittlung oder Vermittlung in andere spezialisierte Stellen, je nach Themenlage, je nach Problemlage. Mhm. Dann ist es so, es geht ja dann auch manchmal um Anzeige. Wir arbeiten auch mit wirklich tollen Anwältinnen, solidarischen Anwältinnen zusammen, wenn die Frau Anzeige erstatten will. Wir begleiten auch zum Strafverfahren. Das ist ja auch nochmal seit ein paar Jahren ein Angebot. Mhm, genau. Und dann haben wir den großen Gruppen- und Präventionsbereich, also erstmal zu Gruppen allgemein, jetzt aus dem Kontext Beratung, sexualisierte Gewalt, haben wir alle möglichen Gruppen, therapeutische Gruppen, Ressourcengruppen, wo es einfach darum geht, im Alltag einfach die eigenen Ressourcen zu stärken. Und dann gibt es darüber hinaus dann so Angebote wie traumasensibles Yoga, und oder mal auch irgendwie was Künstlerisches in unregelmäßigen Abständen und dann natürlich auch das Angebot Vendo, wo wir ja dann nochmal ein bisschen ausführlicher sprechen werden.
Mhm. Wow, das war schon mal sehr viel und auch für mich neue und schöne Informationen und schön zu hören, was ihr da alles für ein breit gefächertes Angebot habt.
Ja, also der Präventionsbereich oder überhaupt der auch der Fortbildungsbereich hat sich in den letzten Jahren der Stadt München sei Dank auch sehr ausgeweitet, weil es ist ja nicht nur so, dass es, also mittlerweile zum Glück ist es nicht nur so, dass das Thema eher die Betroffenen interessiert, sondern Prävention von sexualisierter Gewalt und dazu gehört zum Beispiel auch so Sachen wie sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ist ja nicht nur Sache der Betroffenen, sondern das ist Sache der ArbeitgeberInnen und die Stadt München zum Beispiel ist da relativ fortschrittlich, also die haben da einfach so Pflichtveranstaltungen für Führungskräfte zu diesem Thema und zu Themen, die sich so drumherum gruppieren. Und da machen wir natürlich auch viel.
Mhm. Sehr cool.
Genau. Und was ich persönlich auch nochmal neben den Kursen, die wir hier in der Beratungsstelle anbieten, also den Vendo-Kursen, bin ich auch immer wieder angefragt von entweder anderen Einrichtungen, die so eine Schulung machen wollen, weil die zum Beispiel mit anspruchsvollem Klientel arbeiten und ihren Mitarbeiterinnen den Rücken stärken wollen. Solche Geschichten, aber schon auch dann nochmal ganz andere Institutionen, sage ich jetzt mal, die auf uns zukommen, könnt ihr nicht mal für unsere Mitarbeitenden, für unsere Weiblichen da mal so einen Workshop machen oder so eine Fortbildung.
Mhm.
Also das mache ich dann auch.
Okay. Großer Rundumschlag und da nochmal ganz, ganz wichtig für alle, die zuhören. Ihr merkt schon, Cordula unterscheidet immer wieder zwischen, das ist in der Regel bei Frauennotrufen da und so funktioniert das bei uns in München. Ne? Also das ist ganz wichtig. Cordula kann jetzt nicht erzählen, wie jeder Frauennotruf funktioniert, weil jeder irgendwo auch anders funktioniert, je nachdem, wie weit er gefördert ist, wie viel Personal da ist, wie viel ehrenamtlich gemacht werden muss. Ne? Also das ist einfach sehr unterschiedlich. Das heißt, wenn dich das interessiert, check doch mal aus, wie es bei deinem Frauennotruf bei dir in der Nähe ist. Genau, und wir sprechen heute eben über den München exemplarisch.
Genau, das, was du gerade gesagt hast, das möchte ich nochmal bekräftigen. Also die meisten Frauennotrufe, auch die kleinen, haben mittlerweile eine Homepage. Mhm. Und da kann dann einfach, da könnt ihr dann wirklich gucken, was für Angebote sind vor Ort da. Und bei den telefonischen oder auch bei den Online-Angeboten, da ist es natürlich relativ egal, wo ihr seid. Da könnt ihr dann natürlich auch bei uns anrufen oder gerade bei Online-Beratung, die habe ich jetzt ganz vergessen, die machen wir auch. Genau, also Zugang ist da immer über unsere Homepage, wobei, wenn das wirklich eine Beratung ist über einen längeren Zeitraum, machen wir das natürlich über ein anderes Tool wegen Datenschutz. Das ist klar, aber der Zugang geht über unsere Homepage. Und da ist es natürlich auch egal, wo die Betreffenden dann jeweils sind, weil das ist ja auch sowieso einfach so eine Beratungsform der Zukunft, dass es nicht mehr so wichtig ist, also an bestimmten Punkten nicht mehr so wichtig ist, dass eine unbedingt aus der Region kommen muss, sondern dass das dann wirklich übergreifend ist.
Oh, wow.
Und sich eine, das- ja.
Genau. Das heißt, es gibt könnte sich wirklich jemand melden bei euch, wenn es zum Beispiel bei ihr in der Region keinen Frauennotruf gibt oder das irgendwie schwierig ist, könnte sie auch wenn sie nicht aus dem Raum München kommt, sich bei euch melden und bei euch beraten lassen?
Also solange das telefonisch Sinn macht oder eine Online-Beratung Sinn macht, geht es. Mhm. Ansonsten müsste sie reisen. Mhm. Und da ist natürlich dann auch die Frage, wie weit weg das ist, ob sich das überhaupt irgendwie rechnet. Gell?
Ja. Okay, aber das ist doch auch eine gute Nachricht, gerade für die Frauen, die irgendwo, ich sag mal, in der Pampa sind, ne? Zumindest mal telefonisch eine Beratung zu bekommen, zu wissen, hey, da gibt es was.
Ja, ja, ja.
Schön. Dann kam noch eine Frage anonym. Wie lange sind Wartezeiten für Hilfe bei euch?
Genau. Das ist eine gute Frage. Das ist auch sehr wichtig. Also wir bemühen uns vor allen Dingen, wenn es sich um Akutfälle handelt, dass wir innerhalb der nächsten 2 bis 5 Werktage, dass die Frau einen Termin bekommt bei uns. Mhm. Telefonisch geht es natürlich immer, aber wenn es um persönliche Beratung geht, es macht ja manchmal auch Sinn, das wirklich so ein bisschen ausführlicher zu machen. Oder wenn es um eine Krisenintervention geht, wo wirklich einfach auch nochmal sehr, sehr viele Aspekte abgeklopft werden und es wirklich um Tools geht, zu lernen und so weiter und so fort, da macht wirklich eine persönliche Beratung Sinn. Und wir bemühen uns für die dringenden Fälle wirklich zwischen 2 und 5 Werktagen das zu machen. Es ist natürlich so, dass auch bei uns das nicht immer wirklich trotz besten Bemühens unter Umständen möglich ist. Also zum Beispiel während der Pandemie hatten wir Krankheitsfälle, da war das nicht so einfach. Oder wenn wir einfach in der Urlaubszeit sind oder es einfach so einen Mitarbeiterinnenwechsel gibt und die Kolleginnen gerade sowieso einfach sehr, sehr, sehr viele Termine schon haben mit ihren Klientinnen und wenig Kapazitäten, dann dauert es ein bisschen länger. Das lässt sich dann jeweils einfach auch erfragen.
Okay, schön. Das ist ja, also ich ganz platt gesagt, ambitioniertes und tolles Ziel von euch, ne? Also dass ihr sagt so, das ist ja, also da wartet man ja für, ich sag mal, Erstgespräche bei TherapeutInnen länger oder kommt überhaupt nicht durch, ne?
Ja, aber die Therapeutinnen haben auch ein anderes Setting, ne? So. Und ich meine, es ist schon so, also wenn es nicht wirklich super akut ist, dann kann es eben, wie gesagt, in Zeiten, wo bei uns die Kapazitäten auch eng sind, kann es schon auch mal 2 Wochen dauern, ne? Ja. Das wird halt dann telefonisch gerne abgeklopft und da kann man sich dann einfach nochmal wirklich melden und kann das mit der Kollegin zusammen besprechen, die da am Telefon ist. Aber es ist schon so, dass wir uns sehr bemühen darum, dass es geht.
Ja, super. Dann habe ich noch eine Frage von der Sandra. Die fragt, wie ist es denn bei euch mit euren Mitarbeitenden? Seid ihr, habt ihr Fachkräfte, habt ihr hauptsächlich ehrenamtliche Mitarbeitende? Wie sind die ausgebildet?
Also wir sind Pädagoginnen, Sozialpädagoginnen, Psychologinnen und haben alle eine traumaberaterische oder traumatherapeutische Weiterbildung. Das ist bei uns der Standard. Und wenn bei uns zum Beispiel neue Kolleginnen anfangen, die ganz viel Lust auf die Arbeit haben und diese Weiterbildung nicht haben, dann machen die halt berufsbegleitend.
Wow, das nenne ich mal einen Standard.
Ja.
Und wie seid ihr strukturell aufgestellt? Also habt ihr feste Angestellte oder habt ihr auch ehrenamtliche Mitarbeitende?
Ja. Also im Gegensatz zu anderen Frauennotrufen, die ja ganz stark ehrenamtlich getragen werden, was wir eigentlich politisch gesehen ein Unding finden, weil wir finden, diese Arbeit muss bezahlt werden. Ja. Also im Gegensatz zu eben auf dem Land, wo die Finanzierung einfach nicht so üppig ist wie in München, ist es bei uns so, dass wir alle feste Anstellungen haben.
Wow.
Die wenigsten arbeiten Vollzeit, also das sind sehr viele Teilzeitkräfte. Das macht auch Sinn einfach für die Psychohygiene, weil das ist eine anspruchsvolle Arbeit. Da braucht es auch eine ordentliche Work-Life-Balance und die versuchen wir einfach auch immer hinzukriegen. Wir sind im Moment, ich weiß nicht, wie viele Beraterinnen da sind, ich glaube 9. wenn ich mich jetzt mal aus dem Fenster lehne, plus natürlich dann nochmal andere, so wie ich, die halt speziell dann im Präventionsbereich arbeiten und so. Mhm. Aber wie gesagt, das ist etwas, ich meine, die Stadt München, man kann jammern, aber wenn wir jammern, dann tun wir das auf einem sehr hohen Niveau. Also das muss man wirklich jetzt mal dazu sagen. Die Stadt München ist, also wir sind mittlerweile auch einfach in der Stadtgesellschaft eine Größe, die nicht mehr wegzudenken ist. Und es wird auch immer von Seiten des Stadtrats und den diversen Referaten kommuniziert, dass diese Arbeit etwas ist, die extrem wichtig ist. Mhm. Und auch so ist, also es ist im Moment so, wir wissen ja alle nicht, was die Zukunft bringt angesichts dessen, was gerade so los ist in der Welt, aber im Moment ist es so, dass auch klar ist, selbst wenn gespart werden muss, dann ist dieser Bereich, erstmal gehört der zu den Bereichen, die einfach eine ganz hohe Priorität haben, mhm, in der Stadtverwaltung und im Stadtrat. Das ist leider eben auf dem Land nicht so. Oder sagen wir mal so, das ist vielleicht so, aber da gibt es die Gelder nicht, es gibt Wohlmeinende und dann gibt es aber einfach die Ausstattung nicht und es gibt auch größere Städte, die müssen einfach sehr viel mehr auf ihr Geld schauen derzeit wie die Stadt München. Die muss zwar jetzt langsam auch schon, ne? Ich meine, angesichts der Entwicklungen, aber ist immer noch einfach eine wohlhabende Stadt. Da gibt es nichts drum herum zu deuteln und es gibt weniger wohlhabende Städte, gerade Großstädte. Und auch das hat natürlich etwas damit zu tun, wie viel Geld fließt da in solche Stellen, in solche Beratungsstellen.
Mhm. Wow, das ist ja also wirklich eine Luxusposition, aus der du uns gerade erzählen kannst. Das ist schön zu hören.
Ja, also das ist uns auch bewusst. Wir können sehr viel umsetzen. Wir haben natürlich dauernd auch noch neue Ideen, so ist es nicht, gell? Mhm. Also man könnte in diesem Bereich wirklich auch nochmal viel realisieren darüber hinaus. Aber wir sind eigentlich schon wirklich ganz gut dabei, kann man so sagen.
Ja, das heißt zusammenfassend einfach nochmal, das Thema Frauennotruf, ne, also das, was ich sag mal, auch ich bisher als Blick hatte und mit einer Vorstellung, dass es einfach eine Telefonnummer ist, wo ich anrufe. Ihr seid viel, viel mehr. Ne? Ihr seid nicht nur eine Telefonnummer, sondern ihr habt ein riesengroßes Angebot. Jetzt bei euch natürlich München, aber auch viele andere Frauennotrufe haben heutzutage deutlich mehr als einfach nur eine Notfallnummer zu sein.
Ja. Das ist einfach, das ist ganz klar so. Also die allermeisten Frauennotrufe, auch die auf dem Land, bieten Beratung an. Zumindest das, was ich von Bayern weiß. Mit den anderen Bundesländern weiß ich es nicht so genau, aber in Bayern, auch in kleineren Notrufen, wird neben dem Telefon Beratung angeboten und das macht ja auch Sinn.
Mhm, total. Okay, und dann gab es noch eine Frage von der Nicole, wie das denn ist mit euren Helfenden. Sind es alles Frauen oder habt ihr auch Männer?
Mhm, genau. Also bei uns arbeiten ausschließlich Frauen. Wir haben, Moment, ich muss mal mein Ding richten hier. Also wir haben ja, also wir haben damals einen Verein gegründet. Das ist unser Trägerverein. Und in dem Verein können auch gerne natürlich Männer Mitglieder werden und uns fördern und unterstützen dadurch. Aber erstmal vor Ort arbeiten ausschließlich Frauen. Mhm. Und weil du das Wort Helferinnen genannt hast, bei uns ist es so, dass die Ehrenamtlichen, also wir haben keinen so einen großen Pool an Ehrenamtlichen, weil wir eben bezahlt werden. Es gibt schon durchaus so Assoziierte, die mal einspringen am Telefon oder sowas, aber die sind alle eingearbeitet. Die sind zum Beispiel, was weiß ich, welche, die während des Studiums bei uns Praktikum gemacht haben und uns dann noch verbunden sind und sowas. Das heißt, auch die haben alle eine Ausbildung. Mhm. Und es sind Frauen.
Mhm. Okay. Und war das bei euch eine aktive Entscheidung, dass ihr gesagt habt, wir wollen nur Frauen bei uns haben?
Also in den Anfangszeiten der Frauennotrufe war das ja auch politisch, feministisch gesehen ein ganz wesentliches Ding, dass man Angebote macht, von Frauen für Frauen. Einfach deswegen, weil gerade zu diesem wirklich sehr sensiblen Thema sexualisierte Gewalt die Betroffenen auch wirklich sehr viel lieber zu Frauen gegangen sind. Nicht alle, aber sehr viele. Einfach deswegen, weil Betroffene einfach davon ausgegangen sind, und zwar zu Recht, dass dadurch, dass wir einfach in einer Gesellschaft leben, wo Frauen wissen, dass sie potenziell Opfer eines Übergriffs werden können und dass die Täter meistens männlich sind, dass sie davon ausgegangen sind, dass wenn Frauen da beraten, dass die das verstehen. Und dass sie sich da aufgehoben fühlen und nicht auch noch zusätzlich irgendwas erklären müssen.
Ja.
Und das kam ja einfach auch aus der feministischen Bewegung, die Frauennotrufe. Und mittlerweile hat sich natürlich auch die gesamte psychosoziale Szene, also was es an Angebot gibt für Menschen, die Unterstützung brauchen, hat sich enorm ausgeweitet. Aber sexualisierte Gewalt ist nach wie vor ein Thema, wo es stark, nicht ausschließlich keineswegs, aber wo es stark darum geht, dass Männer eben Frauen angreifen und auch sexuelle Gewalt ausüben und dass es da um diese Machtverhältnisse geht zwischen Männern und Frauen. Wir beraten natürlich auch andere Personen, also wir beraten queere Personen, ja? Wir beraten Transfrauen. Also das ist völlig klar, das ist überhaupt keine Frage, wenn es um sexualisierte Gewalt geht. Aber zum Beispiel sexuelle Übergriffe auf Jungs oder auf Männer haben oft auch nochmal Ebenen, wo wir sagen, ich meine, dass auch das ist ein Luxus in einer Großstadt wie München. Da gibt es wirklich spezialisierte Stellen, Fachstellen, wo Jungs und Männer auch gut aufgehoben sind. Geht eher darum, für wen, also was ist wirklich unser fachlicher Schwerpunkt? Wo können wir was, wo wissen wir was? Und wo sind Klientinnen oder Betroffene jeweils gut aufgehoben?
Ja.
Und so haben wir das dann einfach weiterentwickelt.
Kann ich total gut nachvollziehen, ja. Ist ja bei mir in meiner Community auch so. Ich habe ja auch ganz lange mit mir gerungen und überlegt, kommen auch Männer, ja oder nein? Und ich habe mich tatsächlich auch am Ende dagegen entschieden, weil ich sage, ich glaube, es gibt andere Menschen, bei denen Männer besser aufgehoben sind und es ist dadurch natürlich auch einfach triggerärmer. Ne? Also wenn jetzt nicht noch Männer rumhüpfen, weil eben leider im Großteil der Taten Männer auch noch die Täter sind. Ne? Das heißt, ein Mann ist dann auch potenziell auch einfach nochmal Projektionsfläche, ob er will oder nicht.
Ja. Richtig, genau, ganz genau. Also wir haben zum Beispiel so Fälle, das ist, wo wir da wirklich auch nochmal gucken mussten, aber das glaube ich, so wie ich finde, gut hingekriegt haben. Es geht ja manchmal eben auch um Angehörigenberatung. Und das sind sehr wohl Männer, die kommen auch zu uns, lassen sich beraten. Das macht auch Sinn, das wollen wir. Einfach die im Sinne der Betroffenen beraten. Jetzt haben wir aber gleichzeitig auch natürlich Frauen in Beratung, für die Männer in einem Raum, den sie als Frauenraum erleben und als geschützt, wirklich ein Trigger wären. Und dann haben wir uns überlegt, wie machen wir das? Und dann ist natürlich schon klar, dass wir einfach gucken, wie ist denn das, zu welcher Zeit kommen die, wem könnten die da eventuell begegnen? Und dass wir alles versuchen, um zu gewährleisten, dass wenn eine Angehörigenberatung stattfindet, Klientinnen, die davon potenziell getriggert werden könnten, da eben keine Termine haben und dass wir die Termine so koordinieren, dass die sich nicht begegnen. Das finde ich einfach respektvoll. Und zwar sowohl den Männern gegenüber, ne, als auch eben genau den Klientinnen gegenüber. Also da lassen sich Lösungen finden, so ist es nicht.
Und das finde ich total schön, dass ihr das überhaupt auf dem Schirm habt, dass ihr da so traumasensitiv, so liebevoll seid. Also ganz, ganz großer Respekt für euch und euer Konzept und euer Wirken.
Ja, das ist unser Job.
Ganz, ganz schöner. Ich habe noch eine letzte Frage von der Pia zum Thema Frauennotruf. Wie geht ihr mit teilweise schwierigen Einsätzen, wie zum Beispiel dem Oktoberfest, um?
Ja, das finde ich, Jetzt fand ich eine spannende Frage, wie du mir die im Vorfeld gegeben hast. Das Oktoberfest, genau. Das Oktoberfest ist ja, das ist ja eine Institution. Das wird ja beworben, alle haben Spaß und feiern und es ist doch alles wunderbar. Mhm. Und wir haben mittlerweile, glaube ich, so knapp 15 Jahren gesagt, ja, mag schon sein, aber es ist eben nicht nur wunderbar. Es gibt dort Übergriffe, es gibt da sexualisierte Gewalt, es gibt blöde Anmache, es gibt sonstige strafrechtlich relevante und strafrechtlich nicht relevante Dinge, die Frauen wirklich nicht brauchen oder wo Frauen dann wirklich auch sehr getriggert werden oder sehr verunsichert werden. Und es bräuchte dort eine Anlaufstelle, und zwar wirklich vor Ort, damit Frauen, die verunsichert sind, nicht auch noch auf dem Heimweg vielleicht zusätzliche Übergriffe erfahren. Weil das ist die Erfahrung, die wir gemacht haben, wenn eine sowieso ein bisschen durch den Wind ist, zum Beispiel, was weiß ich, die kommt von irgendwoher, kennt sich nicht aus in dieser großen Stadt, ist mit einer Gruppe und hat dann ihre Gruppe verloren und irrt dann auf der Wiesn rum und hat vielleicht auch nur mal was getrunken oder auch nicht. Also Frauen, die sowas ausstrahlen, von mir geht's total schlecht, die sind wirklich auch, also es gibt leider jede Menge, gerade auf der Wiesn, jede Menge Männer, die genau solche Frauen sich denen dann nähern und versuchen da einfach Übergriffe zu machen. Und dann haben wir damals mit zwei weiteren Münchner Frauenprojekten, Amina, das ist so ein Präventionsprojekt, und IMMA, das ist einfach so ein Verein, der auf unterschiedliche Arten und Weisen Mädchen unterstützt, haben wir die sogenannte Sichere Wiesn gegründet. Die Sichere Wiesn ist ein Zusammenschluss von Frauenprojekten, und die betreiben gemeinsam immer während des Oktoberfests eine Anlaufstelle dort auf dem Oktoberfest für Mädchen und Frauen, die in irgendeiner Weise verunsichert sind. Es kann sein, dass sie eben sowas haben wie, oh Gott, mein Akku ist leer, meine Gruppe ist weg, ich weiß nicht mehr, wo mein Campingplatz ist, bis hin zu natürlich auch wirklich sexuellen Übergriffen und Gewalt. Und wir sind dort am Behördenhof, das ist eine fest installierte Geschichte, das sind dann zum Beispiel auch die Sanitäter oder der TÜV oder sonstige Einrichtungen und die Polizei. Also da gibt es eine Wiesnwache, also eine extra Polizeiinspektion direkt auf der Wiesn. Die haben auch extrem viel zu tun, mit denen wir übrigens, also mit diesen Einrichtungen, die da auf der Wiesn am Behördenhof sind, arbeiten wir extrem gut zusammen. Ja. Und das wuppen wir wirklich seit über 10 Jahren. Ich glaube, jetzt sind's, Pandemie habe ich aufgehört zu zählen, aber es sind mindestens 12 Jahre, vielleicht noch länger. Und da haben wir natürlich dann schon auch nochmal Einsätze in dem Sinne. Ja, das heißt, die Frauen werden oft gebracht von den Securities oder eben von der Polizei oder von wem auch immer. Es geht vielleicht auch nochmal um sowas, dass die in ein Taxi gesetzt werden. Wir haben da so eine Taxifirma, die uns da netterweise wirklich kostenlos oder günstig, weiß ich jetzt gar nicht, einfach Taxigutscheine zur Verfügung stellt. Wow. Oder wenn das nicht möglich ist und es wirklich ganz dringend ist, gibt es auch ein Auto. Das heißt, die können auch heimgefahren werden. Manche wollen einfach bloß über die Wiesn zur U-Bahn begleitet werden. Für manche geht es eher um Recherche. Also wo könnte denn dieses Hotel sein, an das du dich nicht erinnerst? solche Geschichten. Mhm. Oder laden wir deinen Akku auf und dann gucken wir mal. Oder wie kann man dann trotzdem jemanden aus der Gruppe erreichen, auch wenn du irgendwie dein Handy verloren hast und deine Gruppe ist irgendwo. Also solche Recherchearbeit bis hin zu sowas, wir begleiten dann wirklich, wenn das eine Akutvergewaltigung ist, auf die Polizei und zur Spurensicherung und in die Klinik. Das sind dann schon Einsätze, die dauern relativ lang. Und wir haben dort immer vor Ort, also jeden Nachmittag und Abend, mehrere sogenannte Fachfrauen. Das sind Kolleginnen von hier oder Kolleginnen aus den anderen Einrichtungen. Und da wuppen wir das aber mit einem ganz großen Pool von Ehrenamtlichen. Das sind ganz viele Studierende, die einfach Lust haben darauf. Die werden geschult. Die kriegen übrigens auch einen Vendo-Kurs, damit sie einfach so ein persönliches Standing haben. Und das wird von Jahr zu Jahr größer. Ich habe das jetzt wirklich über 10 Jahre begleitet, habe ich immer diese Workshops und Schulungen gemacht und den Vendo-Kurs und einfach so gesehen, wie am Anfang hatten wir einen Stehtisch mit einem Schirm, wo wir als Anlaufstelle da waren. Mittlerweile haben wir Räume dort und die Kolleginnen, die da arbeiten, das werden wirklich jedes Jahr mehr, weil die Wiesn wird ja auch irgendwie jedes Jahr intensiver und wahnsinniger und das müssen wir dann schon wuppen. Also so viel zur sicheren Wiesn. Ich finde das wichtig, also ich habe das auch deswegen so ausführlich jetzt erzählt, weil ich finde es wichtig, dass diese Info auch möglichst breit gestreut wird. Das gehört ja auch zu der Arbeit auf der sicheren Wiesn, dass wir wirklich sehr viel Information verteilen, am Bahnhof, wenn die Züge ankommen, in den Communities, in den italienischen und in den amerikanischen, weil es gibt ja auch viele italienische und amerikanische Frauen, die auf der Wiesn sind oder australische Frauen und an den Schulen und so weiter und so fort. Und da kann man echt nie genug Informationen rauslassen dazu. Ne? Total. Also das finde ich einfach total wichtig.
Total. Und alle, die es jetzt hören, wissen Bescheid, wenn sie doch mal irgendwann die Wiesn ausprobieren wollen oder da mal hingehen oder jemanden kennen. Wir wissen jetzt, da gibt es eine schöne Anlaufstelle. Danke.
Genau, der heißt Safe Space. Und ist da, wo einfach die Polizei und die Sanitäter auch sind.
Das ergibt total viel Sinn. Wow. Ja. Wow. Auch da wieder ganz, ganz großen Respekt, was ihr da wuppt. Wow. Gibt es noch was zum Frauennotruf, was wir noch nicht besprochen haben, wo du sagst, oh, das wäre jetzt noch total wichtig, das noch zu erwähnen im Podcast, bevor wir zu Vendo rübergehen?
Also im Moment fällt mir nichts ein dazu. Ich glaube, wir haben das jetzt schon relativ umfassend alle Bereiche irgendwie so angeguckt. Mhm. Doch eine Sache möchte ich einfach auch nochmal zumindest kurz benennen. Mhm. Wir haben seit einigen Jahren auch dankenswerterweise, muss ich sagen, finanziert bekommen, dass wir eine sogenannte Inklusionsstelle haben. Das heißt, an dieser Stelle geht es darum, sich auch zu vernetzen in der Stadtgesellschaft mit behinderten Organisationen aller Art und Weise und natürlich dann auch intern nochmal immer wieder zu gucken und zu überprüfen, was ist da nochmal möglich oder was ist wichtig oder wie kann das gehen, auch barrierefreie Beratung anzubieten. Und barrierefrei heißt jetzt nicht nur baulich. Das ist eigentlich das geringere Thema. Ja? Mhm. Das kann man so abhaken. Ne? Da gibt es erstens, zweitens, drittens, sondern zum Beispiel auch, wie machen wir unser Angebot in der gehörlosen Community bekannt? Haben wir genug Gebärdendolmetscherinnen an der Hand, mit denen wir gut zusammenarbeiten können? Wie ist es, wenn eine Frau im Rollstuhl einfach auch nicht, also die kommt vielleicht hier ins Gebäude, aber bis sie zum Gebäude kommt, ist es extrem schwierig, ja. Oder auch, es gibt ja auch Frauen, die haben wirklich Schwierigkeiten, rauszugehen. Wie kann das dann gehen? Mhm. Welche Möglichkeiten gibt es da? Interessanterweise war die Pandemie in der Hinsicht auch gar nicht so doof. Nachdem dann ganz viel über online lief, hat sich herausgestellt, für einige Bedürfnisse von Menschen mit Handicaps sind so Meetings gar nicht doof und es tut uns allen gut zu lernen, wie geht so ein Meeting online. Ne? Mhm. So, also das sind jetzt nur mal so ein paar Schlaglichter. Das ist natürlich auch nochmal etwas breiter, aber das ist so ein Bereich, in dem wir uns einfach auch nochmal ein bisschen spielen, sage ich jetzt mal so.
Mhm. Schön.
Genau.
Danke dir, Cordula.
So, das war's mit dem ersten Teil des Interviews mit Cordula. Im nächsten Teil sprechen wir über Wenn Du. Wir haben es schon angeteasert. Eine Selbstbehauptungstechnik, die sich selber nicht als Selbstverteidigung und als Kampfsport sieht. Was genau ist es eigentlich? Was verbirgt sich dahinter? Darüber sprechen wir übermorgen. Schalte auf jeden Fall wieder ein. Hey, schön, dass du die Folge bis zum Ende gehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, lass mir doch total gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und oder Apple Podcasts da. Damit hilfst du, dass dieser Podcast noch viel mehr Menschen ausgespielt wird. Und wenn du keine Folgen mehr verpassen magst, klick einfach auf Folgen und dann bekommst du immer alle 2 Wochen montags eine Benachrichtigung von deinem Handy, von deiner App, dass eine neue Folge da ist. Alle 2 Wochen montags erscheint die Folge, außer es ist eine Doppelfolge, dann gibt es den zweiten Teil 2 Tage später am Mittwoch. Und wenn du dich mehr zum Thema Trauma und Traumaaufarbeitung einlesen magst, dann lad dir doch total gerne mein E-Book runter. Das findest du kostenlos in den Shownotes. Da sind auch alle anderen Links, über die wir hier in der Podcast-Folge gesprochen haben. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Bis ganz bald, deine Mai. Ciao.